Eins, zwei.
Ich glaube, ihr hört. Ah, jetzt. Ja, wunderbar, ihr hört mich. Klasse.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Morgen.
Ich bete kurz und dann legen wir los.
Ja, wenn alle Subwoofer aus sind, alle Fahnen niedergelegt sind, alle Worte gesprochen sind, Herr. Erkennen wir, dass es um dich geht, Herr, und dich allein. Gott, du bist Herr über alles, du bist Schöpfer und König über alles. Herr, gib uns die Demut und die Erkenntnis und die Gnade, uns vor dir niederzuwerfen und dich König sein zu lassen, Herr, über alle Dinge und in allen Dingen. Vater, wir danken dir für deinen Sohn, dass du ihn geschickt hast, um am Kreuz zu leiden und zu sterben, zu bluten für uns. Damit wir ewiges Leben empfangen können, Herr. Danke, Jesus, dass du stellvertretend für mich und jeden Einzelnen hier in diesem Raum heute Morgen demütig und gehorsam ans Kreuz gegangen bist, Herr, damit wir leben können, Herr. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der viel mehr ist als ein Nebel oder eine Kraft oder eine mystische Alltag durchtränkende Macht, sondern Gott in uns, der in uns Wohnung genommen hat und der uns lehrt und tröstet, überführt und ermutigt und ermahnt, Herr. Dreieiniger Gott, wir preisen dich und wir ehren dich dafür, dass du gnädig und barmherzig bist, Herr. Und dafür, dass du alles in deiner Hand hast, Herr. Amen.
Is there anyone who needs translation into English? Please raise your hand. Okay. Königreichsschlüssel ist die Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Und ich möchte, bevor ich anfange zu predigen, erstmal ein paar Fragen stellen, die ihr sicherlich alle schon mal gehört habt und die ihr euch vielleicht alle schon mal gestellt habt. Aber ich möchte euch bitten, diese Fragen für euch in eurem Herzen zu bewegen und wirklich ernst zu nehmen, nicht nur als eine Worthülse zu verstehen, nicht nur als ein interessanter Opener für eine Predigt zu verstehen, sondern ich möchte dich herausfordern, heute Morgen dir diese Fragen zu stellen und wirklich dein Herz zu überprüfen, was die Antworten darauf sind. Es sind mehrere Fragen. Erste Frage: Was ist deine Vision für dein Leben? Auf Deutsch, wie stellst du dir dein Leben vor? Was ist dein Wunsch für dein Leben? Wenn du dir dein Leben vorstellst in 5 Jahren, in 10 Jahren, was ist deine Vision? Nächste Frage. Was ist unsere Vision für die Gemeinde Haus des Herrn? Was ist deine Vision für die Gemeinde Haus des Herrn? Wozu existierst du? Wie würdest du den Satz zu Ende sprechen? Ich existiere. Oder ich existiere, weil. Und wozu existiert Haus des Herrn? Wie beendest du den Satz, Haus des Herrn existiert um? Wir würden viele verschiedene Antworten bekommen und wahrscheinlich sehr viele gute Antworten. Ich glaube, es gibt Antworten, die sind näher dran und es gibt Antworten, die sind weiter weg von dem, was Gott dazu sagen würde. Ich habe bloß ein paar Vorschläge für uns heute Morgen. Ich habe ein Zitat für euch mitgebracht. Das lautet wie folgt: Gott schuf dich, damit du die Ewigkeit damit verbringen kannst, in ihn zu ehren, indem du dich beständig an ihm freust. Nochmal: Gott schuf dich, damit du die Ewigkeit damit verbringen kannst, ihn zu ehren, indem du dich beständig an ihm freust. Also unsere höchste Berufung ist es, als Christen, auch als Gemeinde, als Geschöpfe Gottes, Gott die Ehre zu geben, die nur allein ihm gebührt. Das ist deine Berufung. Ich möchte euch noch ein anderes Zitat vorlesen, das ist aus dem Westminster-Katechismus. Und es sind verschiedene Fragen mit kurzen Antworten dazu. Und die erste Frage ist die zentrale Frage. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und ich lese euch vor, was die Antwort ist. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Ihr findet keine Bibelstelle von Genesis bis Offenbarung, die diese zwei Bibelstellen übertrifft. Das höchste Gebot ist, Gott zu lieben und Gott an erste Stelle zu setzen. Auf unserer Homepage, ich zitiere mal unsere Homepage, da steht bei was wir glauben: Die Berufung eines jeden Christen an jedem Ort, zu jeder Zeit, ist die Anbetung des einzig wahren, heiligen Gottes, der sich uns in der Bibel offenbart. Okay, das wäre jetzt der Moment, wo man Amen, Bruder, sagen könnte oder so. Also unser größtes Ziel als einzelne Christen, auch als Gemeinde, ist ein Leben zu leben, das die Ehre Gottes als erstes und höchstes Ziel hat. Ist bis jetzt noch nicht kontrovers. Ist aber vielleicht für den einen oder anderen schon eine sehr große Herausforderung, wenn er das abgleicht mit sich selbst, mit seinem Leben. Das ist meine Vision von Haus des Herrn. Das sollte unsere Vision von Haus des Herrn sein. Das sollte unser Fokus sein, nicht für 2013, sondern für dieses Jahrtausend. Wir wollen eine gottzentrierte Gemeinde sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, die ihren Blick voll und ganz und in jeder Sekunde auf Gott richtet. Eine gottzentrierte Theologie, gottzentrierte Gottesdienste. Ich fürchte mich vor dem Tag, wo Menschen zu mir kommen und sagen, ich finde Haus des Herrn deshalb toll, weil ihr so coole Musik macht. Oder ich finde Haus des Herrn deshalb toll, weil hier so tolle Leute sind oder weil so tolle Gemeinschaft herrscht und ich fühle mich einfach wohl. Schön, wenn das so ist. Aber wenn das der Grund ist, dass Leute hierher kommen, dann verkaufen wir ein falsches Evangelium und wir sind einfach nur Entertainer, die Leute beglücken. Gottzentrierte Gottesdienste, gottzentrierte Gebete, gottzentrierter Lobpreis. Gott soll im Mittelpunkt stehen. Gottzentrierte Beziehungen, gottzentrierte Ehen, ein gottzentrierter Lifestyle. Ich spreche nicht von Gottesdienst und Hausgruppe, ich spreche von jeder Sekunde unseres Lebens. Deine Vision für dein Leben und deine Vision für diese Gemeinde sollte sein, dass Gott im Zentrum steht. Weil das ist nämlich Gottes Vision für dein Leben und Gottes Vision für diese Gemeinde. Sobald Gott aus dem Zentrum herausrückt, haben wir ein Problem. Gott soll an erster Stelle stehen und aus dieser Vorrangstellung Gottes fließt der ganze Rest. Wir sind eine Gemeinde, die als Vision angibt, Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Und das sind keine Dinge, die nebeneinander stehen, sondern das sind Dinge, die eine Hierarchie haben. Gott lieben steht an oberster Stelle. Menschen oder Jüngerschaft steht nie mit Gott auf einer Stelle. Aber aus der Liebe zu Gott und aus der Gottzentriertheit, die wir haben, fließt Liebe für andere und fließt Jüngerschaft. Okay, wir sind eine Gemeinde, die einen Fokus hat auf Gott und wir wollen gottzentriert leben. Das ist die Art von Gemeinde, die ich sehe, wenn ich von der Zukunft von Haus des Herrn träume. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Traum immer expliziter auch zu träumen und daran zu bauen. Also wie können wir als Gemeinde diesen Ruf erfüllen, Gottes Ruf, gottzentriert zu leben, gottzentriert zu sein und alles auf ihn auszurichten? Also wie können wir ganz praktisch Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben? Das ist die Frage. Und ich möchte heute mit euch, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt die bitte auf. Ich möchte mit euch gemeinsam in den 1. Korintherbrief gehen, in Kapitel 12, ein sehr bekanntes Kapitel. Wir wollen es genauer unter die Lupe nehmen und wir gucken uns vor allem die Verse 13 bis 27 an. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor, aber ihr dürft auch gerne eure Bibelübersetzung nebendran legen und mitlesen. Paulus schreibt in Korinther, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, darüber, was es bedeutet, eine Gemeinde zu sein, eine christliche Gemeinde zu sein. Und Paulus' Königreichsschlüssel für uns heute Morgen ist der folgende. Wir sind viele Glieder, aber ein Leib. Okay? Als Königreichsschlüssel ist es wichtig zu erkennen, dass wir ein Leib sind, aber viele Glieder. Okay? Ich beginne mal mit Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Mannheimer oder Ludwigshafener und sind alle mit einem Geist getränkt. Okay? Und das ist erstmal wichtig, da legt Paulus hier eine Grundlage dafür, wie man die restlichen Verse, die er gleich schreibt, verstehen kann. Also wichtig ist, erstens, als dir Gott die Augen öffnete, hat er dir seinen Geist geschenkt. Als er dir die Augen öffnete, ist der Heilige Geist in dich eingezogen. Okay? Du hast Jesus als Gottes Sohn und deinen Herrn und Erlöser erkannt. Das war der Moment, an dem du angefangen hast zu glauben. Du hast begonnen, dein Vertrauen ganz auf seine Gnade zu setzen, nicht mehr auf deine Werke oder auf irgendjemand anderes Werke. Du warst auf einmal nicht mehr länger tot in deinen Sünden, sondern du hast ewiges Leben empfangen. Du warst nicht länger ein Verlorener, deine Identität ist voll und ganz in Christus seit diesem Zeitpunkt. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes in dir. Du kannst nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Weil du glaubst, hast du schon einen Beweis dafür, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Wenn du Christ bist heute Morgen, wenn Jesus dein Herr, Erlöser und größter Schatz ist, dann hast du den Heiligen Geist empfangen. Okay? Amen. Die Bibel spricht davon, dass wir uns immer wieder neu erfüllen lassen sollen vom Heiligen Geist, aber da geht es nicht darum, dass man den Heiligen Geist überhaupt erstmal empfängt, sondern da geht es um die Ausrüstung für den Dienst und geht es um die Kraft, die er uns geben möchte, im Alltag zu bestehen und mehr zu sein als nur Überwinder. Also, erstens, du hast den Heiligen Geist bekommen, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft und zweitens, durch das Empfangen des Heiligen Geistes bei deiner Bekehrung wurdest du Teil von etwas Größerem. Okay? Du wurdest nicht nur im Heiligen Geist getauft, sondern du wurdest in etwas hineingetauft, und zwar in seinen Leib, in Gottes Leib, hier auf Erden, in die Gemeinde. Paulus sagt, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Der Heilige Geist verbindet uns. Ja? Als Christen sind wir verbunden durch den Heiligen Geist, nicht durch die parallel gemeinsam auswendig gelernten Bibelstellen. Der Heilige Geist ist es, der uns zusammenbringt. Wir wurden von Neuem geboren hinein in eine neue Familie und das ist die Familie Gottes. Gott ist dein Vater geworden, er hat dich adoptiert. Ja? Gott hat gesagt, hey, du bist noch nicht mein Kind, du bist zwar mein Geschöpf, aber jetzt nehme ich dich als adoptierten Sohn, als adoptierte Tochter in meine Familie auf. Und die anderen Christen sind deine neuen Brüder und Schwestern. Vielleicht guckst du dich gerade mal um, guck mal deine Nachbarn an. Das sind deine Geschwister. All die coolen Tattoos, all die schönen Locken, Geheimratsecken und Speckröllchen, das ist alles deine Familie. Wenn du bislang besonders stolz auf deine Familie warst, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dieses Bild stört, oder vielleicht warst du ganz besonders beschämt aufgrund deiner Familie, vielleicht hast du Leute neben dir sitzen, die dich stolz machen, dass du zu dieser Familie gehören kannst. Wir sind alle durch den Heiligen Geist zu einer Familie gemacht worden. Okay, das ist sehr cool und sehr toll. Du hast den Heiligen Geist empfangen, du bist Teil einer Familie und wir sind Kinder Gottes geworden. Und in Familien ist es normal, dass verschiedene Typen von Kindern unter einem Dach wohnen. Ja? Wer von euch hat Geschwister? Kann ich mal Hände sehen? Okay, ja, also ich meine es nicht im geistlichen Sinne, sondern natürliche Geschwister. Wer von euch ist Einzelkind? Kann ich mal Hände sehen? Okay, euch fünf möchte ich erzählen, wie das ist. Fruchtbare Eltern, sehr schön. In der Familie ist es normal, dass unterschiedliche Typen unter einem Dach wohnen. Ja, es gibt verschiedene Typen. Es gibt die Unsicheren, ja, die sich eher im Hintergrund aufhalten. Zum Beispiel der 14-jährige PC-Nerd, der sich den ganzen Tag über in sein Zimmer einschließt und Two and a Half Men schaut und denkt, ja, das ist es. Ja. Nein, das ist es nicht, bloß falls du heute hier sitzt. Es gibt die Ich-Zentrierten. Das sind die, die oft im Mittelpunkt stehen und den Laden gerne allein schmeißen wollen. Da fällt mir mein Sohn Silas ein oder meine Schwester Silke, als sie Teenager war. Sie war ein ausgesprochener Diktator. Ich hab dich lieb, du hast dich schon gebessert. Nein, es hat sich wirklich viel getan. Allein, ihr solltet euch mal Fotos angucken. Es gibt die Unsicheren, es gibt die Ich-Zentrierten, es gibt die Einzelgänger, ja, die sich vor ihrer Familie irgendwie so distanzieren. Ja, das kennt ihr vielleicht auch, man distanziert sich eher von seiner Familie. Bitte hol mich nicht ab vom Sportunterricht, Papa. Ja, das ist dann so eher vielleicht die 12-jährige, idealistische, vegan lebende, Greenpeace-Poster aufhängende Tochter, die ihren Vater für barbarisch und abartig hält, weil er gerne Hackfleischbällchen isst. Ja? Das sind eher die Einzelgänger, die sagen, mit euch will ich nichts zu tun haben, ich habe mein Zimmer, ja, das pflaster ich von innen und außen zu mit Plakaten. Ihr seid Freaks, ich bin auf mich allein gestellt und das ist okay so. Ja? Und es gibt die Trampel, in jeder Familie gibt es den Trampel, der den Familienfrieden manchmal ganz schön auf die Probe stellt. Ja, das ist dann als Beispiel der 15-jährige Metallica-Fan, der nie den Müll rausbringt, aber gerne seine Musik in voller Lautstärke hört, während er in seinem Zimmer Marlboro rauchend Pogo tanzt. Ja? Es gibt ganz verschiedene Typen, man könnte es weiter aufzählen. Ich beschränke mich heute auf diese vier. Warum beschränke ich mich auf die vier? Weil Paulus sich auf diese vier beschränkt, als er den 1. Korintherbrief Kapitel 12 schreibt. In Gottes Familie ist es sehr, sehr ähnlich. Ja? Es ist nicht bloß in natürlichen Familien so, ja, sondern auch in Gottes Familie. Also wir sind unterschiedliche Kinder, aber trotzdem Teil einer Familie. Paulus sagt, viele Glieder, aber ein Leib. Und in Versen 14 bis 27 spricht Paulus diese Unsicheren und die Selbstsicheren oder die Ich-Zentrierten, die Einzelgänger und die Trampel an. Du kannst dich heute Morgen fragen, welcher Typ bin ich von diesen Vieren? Was passt auf mich am ehesten zu? Oder was trifft auf mich am ehesten zu? Und wenn du keine Antwort bekommst, frag deinen Ehepartner oder Hausgruppenleiter. Der weiß es in der Regel. Was möchte Gott heute zu mir ganz persönlich sagen, ist die Frage. Okay, wir haben jetzt ein bisschen gelacht. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, okay, wow, ich könnte damit gemeint sein. Was möchtest du mir sagen? Und ich möchte erst die Unsicheren ansprechen. Die Verse 14 bis 16. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Klingt schon mal komisch, ja? Also vielleicht kennst du aber diesen Gedanken, ich kann nicht wirklich gut singen, ich spiele keine Gitarre, ich spiele kein Klavier, ich kann nicht gut vor Menschen reden. Als Hausgruppenleiter würde ich überfordert untergehen. Wundersame Erscheinungen habe ich noch nie gehabt. Auch sonst kann ich mit nichts Spektakulärem dienen. Ich zahle halt treu meinen Zehnten, aber sonst kann ich nicht viel geben. Vielleicht kennst du diesen Gedanken oder ähnliche Gedanken. Mit anderen Worten sagst du damit, ich bin keine Hand, deshalb bin ich nicht Teil des Leibes, deswegen bin ich nicht ein Glied des Ganzen. Ich stehe irgendwie außen. Du fühlst dich bestenfalls als Glied zweiter Klasse. Ja? Es gibt die tollen Glieder und dann gibt es noch mich. Du stehst so am Rand und wenn du dich mit anderen in der Gemeinde vergleichst, dann ziehst du immer den Kürzeren. Hey, ich wäre gerne Hand, aber ich bin Ohr. Deshalb bin ich kein Glied des Leibes. Wenn du über dich nachdenkst, jeder, aber auch wirklich jeder, scheint dir begabter, heiliger, geisterfüllter, bibelkundiger, spiritueller, wertvoller, nützlicher als du. Vielleicht spricht es genau dich heute Morgen an. Vielleicht gehörst du zu den Unsicheren. Aber weißt du was? In Gottes Augen ist es nicht so. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Du hast einen Wert. Nicht nur auf die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, so, na gut, Gott hat Mitleid und sagt, ey, du bist wertvoll. Nein, du hast tatsächlich einen Wert, auch für die Menschen um dich rum. Gott hat dich als so wertvoll erachtet, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab, damit du mit ihm zusammen sein kannst. Und Gott traut dir viel mehr zu, als du dir vorstellen kannst. Du kannst einen Unterschied machen durch die Kraft des Geistes Gottes, der in dir wohnt. Okay? Er hat dich wunderbar gemacht. Ich möchte dir im Psalm 139, 14 als Gebet für dich ans Herz legen. Wenn du einer der Unsicheren bist, dann bete doch in den nächsten Tagen folgendes Gebet. 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Okay? Wenn du unsicher bist und dich fragst, was Gott von dir hält, dann leih doch die Worte Davids aus und bete dieses Gebet. 1. Korinther 12, Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Nicht nur in deinen Sitznachbarn, sondern auch in dir. Wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst, dann hat der Heilige Geist etwas in dir hineingelegt, was zum Nutzen aller gedacht ist. Gott hat dich in diese Gemeinde gesetzt, weil er etwas vorhat mit dir in dieser Gemeinde. Und Gott hat dir Gaben gegeben zum Nutzen aller. Und Gott möchte dir auch Gaben geben zum Nutzen aller. Im Gebet hatte heute Morgen jemand einen Eindruck zu dem Körper und Glieder sein. Und er hat gesagt, ey, ich stelle mir das so vor wie ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen. Ein Zahnrad an sich ist nicht so wirklich effektiv. Ja? Aber wenn die Zahnräder zusammengebaut sind, dann dreht sich eins und die drehen sich alle mit. Ja? Das ist so der Leib. Und wenn man ein Zahnrad rausnimmt, dann kann es passieren, dass dieser Mechanismus unterbrochen wird. Und das ist ein Problem. Nicht nur für dich. Du stehst nicht nur am Rand, sondern auch in der Gemeinde läuft es nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Also meine Herausforderung für die Unsicheren heute Morgen. Gib Gott die Ehre. Zentriere deinen Blick auf Gott, indem du ihm glaubst, dass du hier etwas zu geben hast und dass du in deinem Arbeitsumfeld etwas zu geben hast, in deiner Familie etwas zu geben hast. Übernimm Verantwortung für die Menschen um dich herum, übernimm Verantwortung für die Gemeinde. Okay, jetzt denkt sich jeder, das ist so, ich kann es richtig sehen, wie es so aufploppt. Hey, brauchen wir neue Leute im Aufbauteam? Nein, darum geht's. Es geht nicht darum, ich möchte euch nicht irgendwie in was reinpushen, sondern ich glaube, dass Gott wirklich jedem Einzelnen etwas gegeben hat, das er geben kann, das die Gemeinde erbaut. Gib Gott die Ehre, indem du das wahrnimmst und frage Gott, welche Gaben und Aufgaben hast du mir gegeben? Also, ihr Unsicheren, traut euch, ihr habt was zu geben. Okay, das ist, was Paulus sagt. Du kannst einmal klicken. Genau. Okay, wir haben uns jetzt am einen Ende des Spektrums bewegt. Wir bewegen uns jetzt genau auf das andere Ende des Spektrums zu und wir gucken uns mal die Ich-Zentrierten an. Okay, Verse 17 bis 20. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Es wäre cool, wenn hier mehr Leute so drauf wären wie ich. Dann wäre HDH viel und dann kannst du jetzt hier deine Lücke füllen. Dann wäre HDH viel hipper. Ja, dann wäre HDH vielleicht viel professioneller. Wenn hier mehr Leute wären wie ich, dann wäre HDH vielleicht, ja, keine Ahnung, viel sozialer oder viel relevanter. Vielleicht wäre HDH viel geistlicher oder prophetischer oder seriöser. Viel heiliger wäre HDH, wenn noch mehr Leute wie ich da wären. Kennst du den Gedanken? Dass dein Nachbar darüber kichert, heißt, das ist ein doofer Gedanke. Vielleicht kennst du diese Gedanken, während die Unsicheren eher sich selbst vergleichen mit ihrem Umfeld, ja, und einen kürzeren ziehen, vergleichst du dein Umfeld mit dir und du ziehst immer den längeren. Du guckst so durch die Reihen und denkst dir, okay, der ist noch nicht so weit, ja, religiös, knochentrocken, der braucht noch mehr von dem und der braucht noch mehr das, aber ich bin schon ein bisschen weiter. Ich bin ja demütig, ich bin noch nicht perfekt, das gebe ich auch offen zu. Ja. Mein Dienst und meine Gabe sind unentbehrlich für die Gemeinde. Heilung, Lehre, Prophetie, Evangelisation, Lobpreis. Mein Dienst und meine Gabe ist unentbehrlich für HDH. Sind es deine Gedanken manchmal? Mit anderen Worten sagst du, was Paulus so schildert. Ich hätte, also erstmal, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe der Körper? Ich hätte gerne eine Gemeinde, die ganz Gehör ist. Oder ich hätte gerne eine Gemeinde, die voll mit Leuten ist, so toll wie ich. Mit den tollen Begabungen, die ich habe. Das Problem mit dieser Art von Selbstzentriertheit, Ich-Zentriertheit ist, dass es schädlich und ungesund ist. Ja, manchmal handeln wir so, als würden wir annehmen, dass im Lexikon unter den Begriffen awesome und unentbehrlich unser Bild zu finden ist. So handeln wir manchmal. So denken wir manchmal, so beten wir manchmal. Dein Bild ist nicht dort, ich habe geguckt. Das einzige Bild, was man da finden kann, ist Jesus Christus. Du bist nicht unentbehrlich und du bist nicht so awesome, dass man auf dich nicht verzichten kann. Also versteht mich nicht falsch, Gott liebt dich und ich liebe die Gemeinde Haus des Herrn. Gott liebt dich unendlich bedingungslos, aber nicht, weil du so cool bist. Und nicht, weil du so toll bist und nicht, weil du so wertvoll bist, liebt Gott dich. Gott liebt dich, weil er dein liebender Vater ist und weil er sich erbarmt über Sünder und weil er Sünder zu seinen Kindern macht. Gott ist nicht angewiesen auf dich und deine Gabe. Das ist Gottes Gnade. Du bist kein unentbehrlicher Superheld und Gott liebt dich trotzdem. Okay? Die Welt sagt dir und mir, du brauchst mehr Selbstbewusstsein, du brauchst mehr Selbstvertrauen und die Wahrheit ist, du brauchst mehr Gottvertrauen. Okay? Kein Mensch hier in diesem Raum braucht 1% mehr Selbstbewusstsein. Und jeder Mensch in diesem Raum braucht 100% mehr Gottvertrauen. Okay? Und mehr Gottvertrauen, dazu gehört auch, dass du deine Glaubensgeschwister höher achtest als dich selbst und sagst, ich brauche euch. Okay? Dass wir hier ganz unterschiedlich drin sitzen, das ist Gottes Wille, das lesen wir in Vers 18. Ein jedes von ihnen im Leib wurde so, wie er gewollt hat, eingesetzt. Und du hast keine Sonderstellung, sondern du bist mit allen hier zusammen an der Stelle, an der dich Gott eingesetzt hat. Also es geht nicht um dich, es geht um Jesus Christus, okay? Wenn du einen Satz mitnimmst, nimm den mit. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus Christus, zu dem hin alles geschaffen ist. Er sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, Vers 24. Wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du bereit sein, dich und deine Wünsche und deine Träume und alles, was dich so beruhigt und dich so glücklich und happy macht, was nicht Gott ist, aufzugeben, hinter dir zu lassen. Seinem Beispiel zu folgen und demütig Gott gehorsam nachzufolgen. Also ihr Ich-Zentrierten, klick, schätze Gott und deine Geschwister höher als dich selbst. Die Einzelgänger, Vers 21 bis 24. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die, die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Deshalb tragen wir Hosen und nicht immer Handschuhe. Okay? Also das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Vielleicht bist du schon länger Christ und du hast schon verschiedene Gemeinden erlebt und du hast schon verschiedene positive Dinge in Gemeinden erlebt, du hast aber auch schon verschiedene negative Dinge in Gemeinden erlebt oder in Hauskreisen oder in Freundschaften, Bekanntschaften, Familie, was auch immer. Du hast schon eine lange History und vielleicht bist du jemand, der sagt, meine Probleme, die mache ich zwischen mir und Gott alleine aus. Menschen enttäuschen einen, Jesus nie, was übrigens wahr ist, ja. In der Hausgruppe hörst du lieber zu und denkst dir deinen Teil. Minigruppe ist nichts für dich. Es ist schon schön, in eine Gemeinde zu gehen, aber eigentlich kommst du ganz gut alleine zurecht. Ja, das ist nochmal so ein Sahnehäubchen obendrauf. Tanzen im Gottesdienst, wer es braucht. Ja. Lobpreis auf dem Paradeplatz, nichts für mich. Gemeinsames Gebet, das gibt mir nichts. Ich zitiere nur. Du lebst in deiner eigenen kleinen Welt und du bist eigentlich ganz okay damit. Ja? Gemeinschaft ist schön, aber nur, solange es außerhalb der Comfortzone bleibt. Okay? Ich glaube, dass Gott dich heute Morgen herausfordern möchte. Ich glaube, dass Gott dir sagt, baue mein Reich mit anderen zusammen. Jesse sagt immer, du bist kein Freelancer, ich bin kein Freelancer, ich bin nicht unabhängiger, wie sagst du es immer? Selbstständiger für Gott, ja? Sondern du bist ein Herdentier. Du bist dazu bestimmt, ein Herdentier zu sein. Die Bibel sagt, du bist ein Schaf. Ja? Lass dich, das ist meine Herausforderung für dich, lass dich auf echte und transparente Jüngerschaft und Gemeinschaft ein. Sei ehrlich zu dir und sei ehrlich zu deinen Geschwistern. Zeig dich verletzlich und angreifbar. Und dann mach hoffentlich die Erfahrung, dass dich keiner angreift und keiner verletzt. Manchmal passiert das, aber der Preis ist zu hoch, wenn wir sagen, wir machen zu, wir machen nicht mehr auf. Du brauchst Gemeinschaft. Eine Hand, die vom Arm getrennt lebt, kann nicht lange überleben. Fängt ziemlich früh an zu stinken. Ist so, oder? Das ist Paulus' Bild. Vorschläge. Werden aktives Mitglied in einer Hausgruppe. Aktiv heißt, du hörst zu, du denkst dir deinen Teil und du bist auch ehrlich. Und lebst gemeinsam Christsein. Das ist total genial. Lerne andere Christen kennen und hör auf, dir selbst zu genügen. Das kann schon damit beginnen, dass du hier hinten eine Flasche, nicht eine ganze Flasche, einen Becher Wasser trinkst und einfach dich mit jemandem unterhältst. Dich traust. Öffne dich und mach dich verletzlich. Werde Teil einer Minigruppe. Wenn ich weiß, was eine Minigruppe ist, kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich werde es euch wärmstens empfehlen. Also ihr Einzelgänger, lebt in Transparenz und transparente Gemeinschaft mit euren Geschwistern. Okay? Vierte Gruppe, die Trampel. Es ist nicht viel Schmeichelhaftes dabei. Die Unsicheren sind noch die am besten wegkommen irgendwie. Gell? Vers 24b bis 27. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringen Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Darf ich nochmal vorlesen? Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Okay? Und hier kommen wir zu einem sehr zentralen Punkt. Die Glieder brauchen einander. Das ist Paulus' Argumentation. Die Glieder brauchen einander, weil sie füreinander sorgen. Deshalb sind die Glieder wichtig. Und deshalb müssen die Glieder als Leib zusammenkommen, weil sie bedürftig sind und gleichzeitig etwas geben können. Okay? Je enger wir zusammenstehen, desto besser können wir uns dabei helfen, ein Leben zu leben, das voll und ganz auf die Verherrlichung Gottes ausgerichtet ist. Je eher wir ein Leib sind, der akzeptiert, ich bin ein Glied von diesem Leib, ich bin nicht überlebensnotwendig für den Leib und ich schätze die anderen höher als mich selbst, desto eher können wir eine Gemeinde werden, die dafür bekannt wird, dass Gott zentral in unserer Mitte ist. Je mehr Spaltung zwischen den einzelnen Gliedern herrscht, desto weniger verherrlichen wir Gott. Vielleicht kennt ihr das, in jeder Familie gibt es so einen Onkel Karl und eine Tante Erna, die das Potenzial hat, jede Familienfeier zu sprengen. Schlechte Manieren oder fehlendes Feingefühl, Unfähigkeit, einfach mal die Klappe zu halten. Ja? Richtige Trampel eben. Ja? Und so gibt es auch in jeder Gemeinde. Es gibt Menschen, die treffen dann nicht immer den richtigen Ton. Oder wenn sie reden, dann kommt vielleicht Spaltung am Ende raus. Ich möchte dich bitten, dich vom Heiligen Geist herausfordern zu lassen. Sei kein Onkel Karl und sei keine Tante Erna. Okay? Sei nicht jemand, der Spaltung bringt. Stattdessen fang an, deinen Geschwistern zu dienen. Was heißt das? Leiden mit denen, die leiden. Okay? Lass dich auf das Leid der anderen ein. Und proklamier es nicht weg mit einem Bibelvers. Sondern leide mit dieser Person. Sei mit dieser Person. Und freu dich mit deinen Geschwistern, wenn die einen Grund zum Freuen haben. Ja, das steht hier. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Da denkt man schon, das ist schwer. Ja? Und jetzt kommt das für den einen oder anderen schwerere. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja? Wenn einer geehrt wird, wenn es einem gut geht, freut man sich mit. Vielleicht geht es einem gerade nicht so gut. Man freut sich trotzdem für den und ist nicht neidisch. Wow, das ist eine Herausforderung. Ich sage nicht ihr Trampel, ich sage wir Trampel. Ja? Weil ihr habt schon mitbekommen, dass wir uns eigentlich jeden dieser Schuhe anziehen können. Wir sollten uns in Feingefühl und Fürsorge üben. Was am Ende dieses Gottesdienstes nicht stehen sollte, ist, dass du dir sagst, ey, ich bin ein Unsicherer. Ich habe es erkannt. Es ist echt schlecht. Die Ich-Zentrierten denken nicht, ich bin ich-zentriert. Das gehört mir dazu. Die Einzelgänger sagen, na gut, ja, prinzipiell stimmt das, aber ey, ich habe das und das und das erlebt. Gott macht bei mir eine Ausnahme. Bitte, lass diesen Gedanken gar nicht erst zu. Okay? Keiner hier hat die besondere Salbung des Einzelgängerseins. Und vielleicht ist der ein oder andere hier heute Morgen und sagt sich, hey, vielleicht bin ich wirklich ein Trampel. Und was wichtig ist, ist, dass das nicht der Punkt ist. Okay? Der Punkt sollte gesetzt werden, nachdem du verstanden hast, Gott liebt die Unsicheren. Gott liebt die Ich-Zentrierten. Gott liebt die Einzelgänger und Gott liebt sogar die Trampel. Gott liebt Sünder und er hat seinen Sohn geschickt, um die Sünder zu retten. Gott liebt mich, okay? Er liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lassen möchte, wie du bist. Das ist der Punkt. Er liebt es nicht, dass du ich-zentriert bist. Er liebt es nicht, dass du als Einzelgänger es versuchst. Er liebt dich und er liebt dich so sehr, dass er dich retten möchte von dieser Tendenz, okay? Ich möchte euch ein paar Vorschläge geben, für was ihr beten könnt, je nachdem, wo ihr euch einstuft. Okay? Er will dir Sicherheit geben, und zwar Sicherheit in ihm, wenn du unsicher bist, damit du dich traust, in der Kraft seines Geistes anderen zu dienen. Okay? Wenn du unsicher bist, bete heute um Sicherheit, und zwar Sicherheit in ihm. Zweitens, er will dir Demut und Selbstlosigkeit geben, dich selbst nicht wichtiger zu nehmen, als du bist. Bete um Demut und Selbstlosigkeit. Drittens, er will dir Weisheit geben, damit du erkennst, dass du nicht ohne Gemeinschaft leben kannst. Und dass du als Christ nicht ohne Gemeinschaft gesund dich entwickeln und wachsen und überleben kannst. Viertens, er will dir Feingefühl und ein dienendes Herz geben, damit du Einheit bringen und deinen Geschwistern dienen kannst. Du kannst dich heute Morgen einfach nur selbst fragen und du bist der Einzige, der dir die Antwort geben kann, wo ist meine Baustelle? Wo möchte Gott heute Morgen mich ganz persönlich ansprechen und herausfordern, ihm zu vertrauen, auf seine Gnade zu bauen, den Heiligen Geist zu bitten, dass er mir Veränderung bringt in diesem Punkt, in dieser Baustelle. Fehlt dir Sicherheit, fehlt dir Demut, fehlt dir Selbstlosigkeit, Weisheit, Feingefühl, ein dienendes Herz? Fehlt dir all das? Ich kann überall meinen Haken dran machen. Wo nötig, kehre heute Morgen um und bitte Gott um das, was du brauchst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Okay? Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Okay? Wenn du etwas brauchst, Gott weiß es und Gott gibt dir es gerne. Sprich zu ihm heute Morgen. Ich möchte den Sack zumachen. Lasst uns als Gemeinde gemeinsam Gott nachjagen. Lasst uns als Gemeinde gemeinsam Gott orientiert, Gott zentriert tun, beten, denken, fühlen, alles was wir tun, um Gott die Ehre zu geben. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott schuf dich, damit du die Ewigkeit damit verbringen kannst, ihn zu ehren, indem du dich beständig an ihm freust. Vielleicht können wir alle die Augen zumachen und gemeinsam beten, vielleicht stehen wir alle auf. Ich möchte dich herausfordern, das heute Morgen umzusetzen. So wie die Silke das gesagt hat, wir haben nicht einen Lobpreisblock und dann einen Predigtblock, sondern wir haben einen Lobpreisgottesdienst, in dem wir mit Liedern, mit Gebeten und auch mit Predigt Gott anbeten. Und wenn du heute Morgen hier bist und etwas benötigst von ihm und wenn das heute Morgen dich angesprochen hat, dann fordere ich dich heraus, das wirklich jetzt mit Gott zu besprechen. Wenn du heute Morgen da bist und hast noch nicht so richtig die Ahnung, was bedeutet das eigentlich alles, sprich mit uns. Ich möchte dich ermutigen, wirklich dein Leben Jesus zu geben und deine Sünde vor ihm zu bekennen und seine Vergebung anzunehmen. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit er für dich deine Sünde tragen konnte, die du begangen hast. Und er hat die Schuld auf sich genommen, die Strafe auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen, damit du einen freien Weg zu Gott hast. Alles, was wir tun müssen, ist, ihm zu glauben und alles auf ihn zu setzen, alles auf eine Karte zu setzen. Wir machen es so, wir machen jetzt einfach eine Minute der Stille, wo jeder für sich beten kann und dann werde ich ein Abschlussgebet sprechen. Ich spreche das vor und ihr sprecht es einfach mit mir mit, wenn ihr das so sehen könnt, okay? Lass uns noch gemeinsam ein Gebet sprechen. Gott, wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Du bist der Schöpfer. Du hältst alles in deiner Hand. Du bist heilig. Und trotzdem wendest du dich uns zu. Danke, dass du uns in deine Familie aufnimmst. Danke dafür, dass du an uns arbeitest. Verändere uns jeden Tag neu. Wir wollen gottzentriert leben. Lass uns eine gottzentrierte Gemeinde sein. Denn von dir und durch dich und zu dir hin sind alle Dinge. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Okay.